Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jonas Rehse am Mikrofon herzlich willkommen.
Ohne neue Schulden sich zu verteidigen, das ist wie ohne Rakete zum Mond fliegen.
So rechtfertigt Bundesfinanzminister Lars Klingbeil zum Auftakt der Haushaltswoche einen Teil der 200 Milliarden Euro an neuen Schulden, die er für das kommende Jahr plant. Wie der Haushalt für das kommende Jahr genau aussehen soll und wie darüber debattiert wurde, das hören Sie hier gleich. Außerdem, warum die Bildungsmisere hierzulande Wohlstand kostet. Nach dem neuesten PISA-Schock reden wir darüber mit dem Bildungsökonom Ludger Wössmann. Es ist der größte Haushalt, über den der Bundestag je debattiert hat. 555 Milliarden Euro ist er schwer, mehr als eine halbe Billion Euro. So viel will die Bundesregierung im nächsten Jahr ausgeben. Noch ist der Haushalt nur ein Entwurf. Die endgültige Entscheidung fällt der Bundestag darüber. Heute hat das Parlament zum ersten Mal darüber diskutiert. Jörg Münchenberg.
Es war heute der Versuch einer Mutmacherrede von Finanzminister Lars Klingbeil, SPD, wohl auch als Reaktion auf den Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt am zurückliegenden Wochenende. Deutschland, so der Finanzminister, sei trotz aller Probleme auf einem guten Weg.
Vertrauen entsteht nicht dadurch, dass Politik den Menschen sagt, sei zuversichtlich. Vertrauen entsteht, wenn sich tatsächlich etwas verändert, wenn die Brücke wieder steht, wenn der Zug wieder pünktlich fährt, wenn die Schule saniert ist, wenn der Arbeitsplatz wieder sicher ist, wenn die Menschen spüren, dieses Land kriegt es hin. Und genau darum geht es bei unserem Haushalt. Wir bauen, wir reformieren, wir machen Deutschland sicherer. Deutschland hat allen Grund, an seine eigene Stärke zu glauben.
555 Milliarden Euro umfasst der Etat, fast 6% mehr als in diesem Jahr. Die Investitionen liegen bei fast 120 Milliarden. Gleichzeitig steigt aber auch die Neuverschuldung rasant an. Rechnet man Kernhaushalt, die neuen Kredite aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität und die Ausgaben für die Bundeswehr zusammen, dann liegt die Neuverschuldung bei über 200 Milliarden Euro. Nicht schön, aber notwendig, meint dazu der Finanzminister.
Ich will das hier sehr klar sagen. Die schwarze Null wurde zu einem Fetisch, als wir wegen der Zinsen, die fast bei Null lagen, hätten investieren können. Das haben wir verschlafen, aber diese Regierung holt das heute auf, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Doch selbst der Koalitionspartner sieht hier Korrekturbedarf. Matthias Mittelberg etwa, immerhin Fraktionsvize, meinte heute, ja, es sei gut, so viel zu investieren, aber letztlich werde zu wenig gespart.
Dass wir bei 640 Milliarden Ausgaben über alle Haushalte, Sondervermögen, Bereichsausnahme hinweg 204 Milliarden nur über neue Kredite finanzieren, das ist ein Sachverhalt, der wirklich ernst zu nehmen ist. 32% Kreditfinanzierungsrate dürfen kein Dauerzustand sein.
Selbst der Bundesrechnungshof hatte die hohe Schuldenlast kritisiert. Eine Steilvorlage auch für Michael Espendiller, den haushaltspolitischen Sprecher der AfD, der heute vor den Folgen dieser Schuldenpolitik warnte.
In diesem Entwurf stehen 41 Milliarden Euro alleine für die Zinsen. Das ist mehr, als die Ministerien für Gesundheit, Bildung, Familie, Wirtschaft, Justiz, Digitales und Umwelt zusammen zur Verfügung haben. 6 Ministerien, die wir nur für die Zinsen ausgeben.
Sebastian Schäfer von den Grünen wiederum hielt der Koalition Buchungstricks vor. Die Investitionsquote sei in Wirklichkeit viel niedriger als angegeben. Zugleich werde bei den Falschen gespart.
Beim Wohngeld soll gekürzt werden. Beim Elterngeld, der Kindersofortzuschlag, 25 Euro im Monat für die Kinder, die in den allerärmsten Familien groß werden. Der soll ersatzlos gestrichen werden.
Dietmar Bartsch von der Linkspartei meinte wiederum in Richtung Regierungsbank, er sei kein Gegner von Investitionen, aber eine Billion Euro Schulden sei schlicht Wahnsinn.
Die Debatte über den Haushalt für 2027, sie ist vor allem eine über neue Schulden. Neue Schulden sollten vor allem auch zu neuen Einnahmen, zu neuem Wachstum führen. Das wäre nachhaltig. Unter diesem Aspekt haben sich Forscher den Haushalt für dieses Jahr angeguckt. Und aus den Ergebnissen lässt sich einiges auch für die aktuelle Haushaltsdebatte ableiten. Katharina Thoms.
So viel wie noch nie hat der Bund in diesem Jahr in Zukunftsthemen investiert. 140 Milliarden Euro, das haben WWF und das Mannheimer Forschungszentrum ZEW errechnet. Fast ein Viertel des Haushalts 2026 beträgt die von Ihnen bestimmte Zukunftsquote.
Das ist unsere Erweiterung der Zukunftsquote konzeptionell, dass wir neben dem Sachkapital einbeziehen, die Frage, welche Budgets zahlen ein auf Bildung, Humankapital, auf Erhalt, Mehrung des Naturkapitals und dann das technische Wissen. Weil Zukunftsfähigkeit, das so auf einen Slogan gebracht, ist mehr als Beton.
Sagt Friedrich Heinemann vom ZEW. Also eigentlich gute Nachrichten, dass so viel Geld in Zukunftsbereiche wie Bildung, Forschung und Klimaschutz fließe. Doch immer mehr werde aus dem Sondervermögen, also aus Schulden finanziert, so der Wirtschaftswissenschaftler Heinemann vom ZEW.
Die Party ist relativ schnell zu Ende, die aus diesem Sondervermögen finanziert wird. Und wenn die Zukunftsausgaben des Bundes insgesamt steigen und das vor allem von dem Sondervermögen getragen wird, dann heißt das für den Kernhaushalt eine kritische Entwicklung. Mein Befund ist eigentlich ein Paradox, dass die Schuldenbremsenreform eigentlich die Zukunftsorientierung des Bundeshaushalts stärken sollte. Sie bewirkt eigentlich mittel- und langfristig vielleicht das Gegenteil, weil der Kernhaushalt immer gegenwartsorientierter wird.
Es fehle damit an dauerhaften und langfristigen Investitionen, sagt auch WWF-Vorständin Heike Vesper. So wichtig das Sondervermögen gerade für den Klimaschutz sei, es ist eben auch befristet.
Was passiert denn, wenn das Sondervermögen ausläuft, dass diese Unsicherheit in der Planung dazu führt, dass Investitionen zurückgehalten werden? Und das ist nicht nur in der Wirtschaft so, sondern das ist natürlich auch für Haushalte so. Also diese klaren Signale aus der Politik für Planungssicherheit, die sind super wichtig und die werden dringend gebraucht.
Wie wichtig langfristige Investitionen in Klima- und Naturschutz seien, das habe auch der zu Ende gehende Sommer gezeigt. 2026 war ein Warnsignal, sagt Heike Vesper vom WWF.
Was wir dieses Jahr gesehen haben, waren Ernteausfälle, wir hatten Produktionsunterbrechungen, wir haben eine starke Belastung für die Infrastruktur und natürlich auch für die Gesundheit. Das hat Menschenleben gekostet und es kostet aber auch die Wirtschaft.
Bis zu 42 Milliarden Euro Schaden habe dieser Dürre- und Hitzesommer verursacht. Das ergab zuletzt eine Studie im Auftrag von Greenpeace. Umso wichtiger eine schnelle Transformation der Wirtschaft, ein Umstieg auf erneuerbare Energien. Neben WWF und ZEW kritisiert deshalb ein ganzes Bündnis aus Umwelt- und Sozialverbänden, dass im aktuellen Haushaltsentwurf ausgerechnet das Geld aus dem CO2-Emissionshandel zweckentfremdet werden soll und mindestens 2,7 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds für andere Haushaltsposten verwendet werden sollen. Die übrigen rund 35 Milliarden Euro aus dem Fonds würden zu einem großen Teil auch eher für kurzfristige Vorhaben ausgegeben und wenig Klimaschutzwirkung entfalten, sagt Heike Vesper vom WWF.
Und wir sehen hier eine wahnsinnig beunruhigende Entwicklung, dass sich diese Quote, die eben nicht in die Zukunft investiert wird, in 2027 noch zuspitzen wird. Denn im Entwurf des Bundeshaushaltes für 2027, dem ist zu entnehmen, dass die Entlastung bei Energiekosten der größte Posten innerhalb dieses KTF sein wird.
Das Geld aus dem Klima- und Transformationsfonds so auszugeben, helfe aber eben nur kurzfristig der Industrie. Für die dringend nötige langfristige Transformation bringe das nichts.
Der Beitrag von Katharina Thoms. 25 Jahre ist der erste PISA-Schock her. Damals zerfiel das Selbstbild einer blühenden deutschen Bildungslandschaft. Deutschland war nur unteres Mittelfeld. Jetzt folgt der nächste PISA-Schock. Deutschland schneidet in manchen Kategorien noch schlechter ab als vor 25 Jahren. Juliane Kowolik.
Den 15-jährigen Schülerinnen und Schülern wird ein desaströses Abschneiden bescheinigt. Der stärkste Abwärtstrend besteht beim Lesen. Jugendliche können immer schlechter längere Texte verstehen, weil sie nur überfliegen, anstatt zu erfassen. Rund ein Fünftel der Jugendlichen hat in den Bereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften keine ausreichende Basiskompetenz. Seit 10 Jahren ist dieser Rückgang auch in anderen Ländern zu spüren. Allerdings haben Länder wie Singapur, Kanada und Estland diesen Trend besser abfedern können. Besonders beunruhigend ist die gestiegene Chancenungleichheit in Deutschland. Noch nie waren die Bildungserfolge von Jugendlichen so stark vom sozioökonomischen Status der Familie abhängig wie jetzt. Bundesbildungsministerin Prien kündigte Maßnahmen an, um diesen negativen Entwicklungen weiter entgegenzutreten. Dazu gehören verpflichtende Sprachförderung schon im Kita-Alter und die gezielte Unterstützung von Brennpunktschulen.
Der PISA-Schock 2.0. Deutsche Schüler schneiden beim Lesen in Mathe und in den Naturwissenschaften so schlecht ab wie nie zuvor in dieser Studie. Der Bildungsökonom Ludger Wössmann hat über die wirtschaftlichen Auswirkungen von diesen schlechten Ergebnissen geforscht. Hallo, Herr Wössmann. Hallo, Herr Wössmann.
Hallo.
Herr Wössmann, was ergeben Ihre Berechnungen? Wie wirken sich diese Defizite in der Bildung volkswirtschaftlich aus?
Ja, wir sehen in der Forschung, dass der Bildungsstand der Bevölkerung, und zwar wirklich genauso gemessen wie in diesen PISA-Tests, vermutlich die wichtigste Erklärungsfunktion sind, warum einige Länder reich werden, andere arm bleiben, aber auch warum einzelne Menschen am Arbeitsmarkt erfolgreicher sind, mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Job haben und ein höheres Einkommen haben. Das hat sicherlich damit zu tun, dass zum einen eben Personen mit besseren Basiskompetenzen produktiver sind, wie sie ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten ausüben. Die können dann auch eher Berufe mit höherer Wertschöpfung ausführen und das bringt ihnen selber auch, aber auch wirtschaftlich insgesamt mehr. Und nicht zuletzt ist ein höheres Bildungsniveau auch mit höherer Innovationsfähigkeit verbunden. All das führt dann dazu, dass wir gesamtwirtschaftlich zum Beispiel sehen, dass mehr als 3/4 der Unterschiede in den langfristigen Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf von Ländern statistisch gesehen durch Unterschiede in Leistungsständen der Bevölkerung erklärt werden können.
Das heißt, unser Wohlstand ist durch diese Bildungsministerie bedroht.
Absolut. Das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, dass man sieht, am Ende des Tages bereiten solche Kompetenzen die Kinder und Jugendlichen darauf vor, dass sie später sowohl am Arbeitsmarkt, aber auch in der Gesellschaft insgesamt sich erfolgreich einbringen können. Und wenn man unter so ein Basisniveau fällt, wie wir es gerade jetzt sehen, das heißt eigentlich de facto, dass man in einer modernen Wirtschaft funktional Analphabet ist. Wenn das etwa ein Drittel der Jugendlichen betrifft, dann müssen wir große Angst haben, dass die höchste Probleme haben werden, an unserem Arbeitsmarkt erfolgreich Fuß zu fassen.
Diese Missstände in der Bildungspolitik hierzulande, die sind ja nicht neu. Seit Jahren läuft Deutschland da hinterher. Welche Rolle spielt die Corona-Pandemie, bevor wir jetzt genau nochmal an die Ursachen gehen?
Der direkte Effekt, der ist schon relevant. Die Tatsache, dass wir eben sehr lange Schulschließungen hatten, führt einfach dazu, dass die Kinder weniger gelernt haben. Ich glaube, indirekt ist das fast noch stärker, weil in der Zeit die Standards sehr stark gesenkt wurden. Die sind nie wieder richtig erhöht worden, sozusagen das, was man erreichen muss, um vernünftige Noten zu bekommen. Das heißt, es ist dringend notwendig, dass wir diese Standards in den Schulen, dass die Lehrkräfte das wieder auf die vorherigen Anspruchsniveaus anheben. Das hat auch eine deutliche Noteninflation gegeben. Und das führt dann dazu, dass die Jugendlichen denken, oh, wenn ich halbwegs vernünftige Noten auch mit wenig Anstrengungen bekomme, dann reicht das ja auch. Mhm. Und gerade langfristig haben wir aber auch gesehen, dass ja eigentlich seit dem PISA-Schock vor 25 Jahren wir sowas wie ein trauriges Smiley gesehen haben. Für die ersten 10 Jahre haben wir einen deutlichen Anstieg in den Schülerleistungen gesehen. Also in Deutschland waren wir wirklich geschockt. Wir haben gesehen, wir sind gar nicht so gut, wie wir gedacht haben. Und das hat zu vielen Veränderungen in den Schulen, in der Bildungspolitik, aber auch in den Familien geführt, dass man gesagt hat, wow, wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen und diese Basiskompetenzen lesen, schreiben, rechnen, vermitteln. Und alles Weitere sozusagen kann danach kommen. Und dieser Fokus darauf und dieser Fokus eben nicht nur auf Inputs im Bildungsbereich, sondern eben auf die Ergebnisse, ob die Jugendlichen wirklich das gelernt haben, was sie fürs Leben vorbereitet. Dieser Fokus ist, glaube ich, ein ganzes Stück verloren gegangen. Und darum sehen wir ehrlich gesagt seit 2012 dauerhaft einen Rückgang, der sich jetzt seit Corona beschleunigt hat. Aber wir sehen ja, dass er jetzt noch weiter zurückgegangen ist. Und das ist jetzt zwischen 2022 und 2025. In der Zeit hatten wir keine Corona-Pandemie. Natürlich hatten die jetzt 15-Jährigen, waren in der 4., 5. Klasse während der Pandemie und haben da sicherlich negative Effekte gehabt. Aber das kann nur ein Aspekt unter mehreren sein.
Als Ansatzpunkte haben Sie jetzt schon genannt, einmal die Standards wieder anheben, die Leistungsstandards, dann den Fokus wieder auf die Kernkompetenzen legen, wenn ich Sie da richtig verstehe. Machen das die anderen Länder besser oder was kann man vielleicht auch von anderen Ländern diesbezüglich noch lernen?
Ja, das ist schon sind das Aspekte, die wir deutlich sehen, dass das Länder, wenn wir jetzt sozusagen Spitzenreiter in diesen Vergleichen sind, oft die ostasiatischen Länder und die haben halt einen extremen Fokus auf diesen Bereich und denen ist das total wichtig und die haben halt auch höhere Ansprüche und das führt dann dazu, dass man das auch bekommt. Ist dann auch in den Familien so und das müsste bei uns, also das geht natürlich nicht nur über die Schulen, dann sind die, glaube ich, auch, würde man denen zu vielen auch in den Familien muss eigentlich viel stärker, müssen die Eltern ihre Kinder zum Lernen motivieren und dazu begeistern, Dinge zu verstehen und zu lernen, dass man die Welt dann versteht, aber dann auch aufs eigene Leben vorbereitet ist. In der Bildungspolitik ist es schon auch so ein Aspekt, den wir sehen, was erfolgreiche Länder machen, ist, die verbinden klare Ziele, also klare Vorgaben, sozusagen klare Standards, die dann auch extern überprüft werden, also klare extern standardisierte Tests regelmäßig, damit, dass man dann den Schulen viel mehr Autonomie, also Selbstständigkeit gibt, den besten Weg dorthin zu finden. Und diese Kombination wäre auch in Deutschland stärker zu machen, wenn wir zum Beispiel jährlich deutschlandweit einheitliche Tests hätten, dann haben wir viel mehr Transparenz, wo wir eigentlich stehen. Und dann aber den Schulen zum Beispiel im Personalbereich, aber auch in vielen Umsetzungsmöglichkeiten viel mehr Selbstständigkeit zu geben, um den Weg zu guten Ergebnissen zu finden.
Jetzt ist der erste PISA-Schock 20 Jahre her, haben Sie gesagt. Jetzt also der PISA-Schock 2.0. Wenn man das mal Revue passieren lässt, ist es hilfreich, dass hierzulande jedes Bundesland da seine eigene Bildungspolitik betreibt? Oder ist es gut so, dass Bildung Ländersache ist oder Teil des Problems?
Ich glaube schon, dass das zu einem gewissen Grade mittlerweile Teil des Problems ist. Also ich glaube, man sollte nicht naiv sein und denken, wenn wir jetzt sozusagen eine einheitliche Bundesbildungspolitik hätten, dann wäre alles gut. Das ist sicherlich nicht der Fall. Aber es ist schon auch so, dass es ehrlich gesagt fast anachronistisch ist, dass wir 16 verschiedene Bildungssysteme in Deutschland haben. Ich verstehe nicht, warum man das eigentlich sozusagen bräuchte, außer dass das historisch jetzt so gewachsen ist und dann jedes Bundesland an seiner Macht, an seinem Einflussbereich da festhält. Und das führt dann schon dazu, dass wir uns oft gegenseitig blockieren und keine großen Schritte vorankommen, insgesamt deutschlandweit. Es ist auch dieses Problem, dass das eigentlich nie zum großen politischen Thema auf nationaler Bühne wird. Wenn, ich sag mal, in der Arbeitsmarktpolitik oder in der Wirtschaftspolitik was schlecht läuft, dann haben wir da eine Ministerin oder einen Minister, den wir ansprechen und die Rede und Antwort stehen muss. Und im Bildungsbereich haben wir genau diese nationale Diskussion hier nicht. Es ist dann tatsächlich sogar so, dass jedes Bundesland noch wieder anfängt, eigene Standards in Bezug auf Datensicherheit oder Plattformen und sowas zu entwickeln. Und das wäre viel effizienter und würde vermutlich auch zu viel besseren Ergebnissen führen, wenn wir das einheitlich machen könnten.
Ludger Wössmann, Leiter des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik, zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des zweiten PISA-Schocks. Im Vorfeld der Wahlen in Sachsen-Anhalt wurde eindringlich gewarnt. Mit einer AfD an der Macht gingen zehntausende Arbeitsplätze verloren in Sachsen-Anhalt. Das Wirtschaftswachstum im Land könnte um bis zu 1 Prozentpunkt sinken, so unterschiedliche Wirtschaftsforscher. Unternehmer fürchteten, noch schwieriger geeignetes Personal zu finden. Jetzt hat die AfD trotz dieser Warnung die Wahl gewonnen und die nächsten Landtagswahlen stehen ja auch schon vor der Tür. Das alles Hauptgesprächsthema auf dem Ostdeutschen Unternehmertag in Potsdam. Von dort Christoph Richter.
Willkommen zum 8. Ostdeutschen Unternehmertag. Schön, dass Sie da sind.
Zum Ostdeutschen Unternehmertag, veranstaltet von der Interessensgemeinschaft der Unternehmerverbände Ostdeutschlands und Berlin, sind etwa 100 Unternehmerinnen und Unternehmer nach Potsdam gekommen ins Kongresshotel. Das Leitthema: Transformation, Herausforderungen und Chancen für den Mittelstand. Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft ist schlecht, sagt Burkhard Greif, der Sprecher der ostdeutschen Unternehmen. Doch vielmehr beschäftigt ihn das Wahlergebnis vom Sonntag, dass die AfD möglicherweise demnächst in Sachsen-Anhalt einen Ministerpräsidenten stellen könnte.
Meine Befürchtung ist, dass aufgrund der Programmatik der AfD im Land Sachsen-Anhalt und darüber hinaus, dass viele weggehen. Große Unternehmen werden nicht investieren, die sagen, ich brauche Fachkräfte. Die bringe ich mit, schon aus dem Ausland. Ja? Und wenn ich die nicht mitbringen kann oder wenn die Probleme bekommen hier, dann investiere ich doch nicht.
Ähnlich sieht es Peter Sänger, CEO des Startups Green Solution aus Bestensee am südöstlichen Berliner Stadtrand. Er hat eine Technologie entwickelt, die mit weltweit einzigartigen Luftfilter und Klimaanlagen aus Moos verschmutzte Luft reinigt.
Die Unruhe ist groß, aber da jetzt in große Angst zu verfallen, das ist bei mir nicht der Fall.
Die ostdeutsche Unternehmerschaft fordert Bürokratieabbau, fordert einen Industriestrompreis für den Mittelstand, einen sogenannten Mittelstandsstrompreis, um mehr unternehmerischen Handlungsspielraum zu haben, wie es heißt. Und um den Osten voranzubringen, wurde auch die Idee Ostdeutschlands als Erprobungsregion diskutiert, die laut einer Studie von 83% ostdeutscher Unternehmer unterstützt wird. Gemeint sind damit räumlich begrenzte Regionen, die in einem zeitlich begrenzten Zeitraum von etwa 5 bis 10 Jahren mit günstigeren Regeln für die Unternehmen ausgestattet werden. Für Brandenburgs Wirtschaftsministerin Martina Clement ein praktikabler Ansatz, um Ostdeutschland nach vorne zu bringen.
Ja, solche Ideen liegen ja in mehrfacher Hinsicht auf dem Tisch. Hat ja auch die Bundesregierung sich auf den Weg gemacht, ein sogenanntes Reallaborgesetz auf den Weg zu bringen. Hinter der Idee des Net Zero Valley in der Lausitz steckt ja eine ähnliche Idee, dass man sozusagen mal eine Zone schafft, in der man mal mit weniger Bürokratie versucht, Dinge schneller voranzutreiben. Also die Idee ist nicht neu, jetzt müssen wir halt auch da ins Tun kommen.
Letztlich geht es um einen Perspektivwechsel. Ostdeutschland soll nicht länger als Fördergebiet, als Problemfall gesehen werden, sondern als Chancenraum. Zu Gast auf dem Ostdeutschen Unternehmertag in Potsdam war auch Elisabeth Kaiser, SPD. Die Ostbeauftragte der Bundesregierung appellierte nochmal vor dem Hintergrund eines möglichen AfD-Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt an die Unternehmerschaft.
Braucht auch eine klare Haltung der Unternehmerinnen und Unternehmer, dass sie weiter auch an den Wirtschaftsstandort glauben, dass sie offen sind, weltoffen sind, auch damit für Investitionen, die dringend für Transformation notwendig sind. Und dass wir auch offen sind für Menschen, die herkommen und hier zu arbeiten, aber auch zu leben als Nachbarn. Das ist wichtig.
Die ostdeutsche Wirtschaft brauche Zukunftsgeist, Mut, um die Zukunft zu meistern. Die AfD setze da eher auf das Gestern, so Kaiser weiter. Das sei jedoch kontraproduktiv.
Christoph Richter aus Potsdam. Fossile Energieträger sind teuer derzeit. Der Anteil von Wind und Sonne im deutschen Energiemarkt wächst weiter. Roman Warschauer.
Der Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Strommix lag im ersten Halbjahr auf Rekordniveau. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden kamen fast 60% des Stroms aus erneuerbaren Quellen. Im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres lag der Anteil erneuerbarer Energien noch bei 58%. Die wichtigste Stromquelle war die Windkraft, die rund ein Drittel der Produktion in Deutschland ausmachte. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg die Erzeugung aus Wind um gut 12%. Auch die Photovoltaik legte zu und war mit fast 18% die drittwichtigste Stromquelle nach Kohle. Insgesamt stieg die Stromproduktion im ersten Halbjahr um 4,5%. Auch die Produktion in Gaskraftwerken legte zu. Kohlekraftwerke hingegen produzierten weniger. Seit 2018 ist die Erzeugung erneuerbarer Energien um rund ein Viertel gestiegen. Bei der konventionellen Erzeugung ging die Produktion hingegen um rund die Hälfte zurück.
Die deutschen Exporte sind nach zuletzt starken Monaten wieder etwas zurückgegangen. Damit an die Börse zu Sami Ibrahim. Sami, wie ist die Stimmung am Aktienmarkt heute? Wie verhält sich der DAX?
Ja, der DAX quasi kaum verändert, aktuell bei 25.996 Punkten. Es wird hier noch so ein bisschen um diese 26.000-Punkte-Marke gekämpft. Leichtes Minus von 0,04%, also nicht der Rede wert. Ging den ganzen Tag heute ein bisschen hin und her, diese Exportzahlen. Die haben nicht wirklich für Unruhe gesorgt. Man hatte das ungefähr auch so erwartet. Es war klar, dass nach den Zahlen, die man zuvor gesehen hatte, da jetzt irgendwann auch ein Ende in Sicht ist. Was hier bremsend wirkt, das muss man mal so sagen, ist der Ölpreis. Bis zu 99 US-Dollar je Barrel ging das hoch heute im Laufe des Tages, hat sich dann so ein klein wenig beruhigt. Aber diese 100 US-Dollar Marke je Barrel, das ist so das Alarmzeichen für die Börse. Und da wurde hier der ein oder andere Investor doch sehr aufmerksam.
Das KI-Wettrennen in aller Welt ist in vollem Gange. Europas Hoffnungsträger bei den Sprachmodellen ist Mistral aus Frankreich. Dort hat man neues Geld einsammeln können.
Ja, konkret 3 Milliarden von Investoren. Zu denen gehören übrigens neben Samsung auch die Staaten der Europäischen Union über einen eigens gegründeten Fonds. Ja, Mistral, die europäische Antwort auf OpenAI und Anthropic, natürlich vom Wert lange nicht so viel, wie die Amerikaner auf den Tisch legen können. Und das ist auch klar, das ist ein Vorsprung, den kann man nicht aufhalten oder den kann man nicht aufholen. Aber hier setzt man eben bei Mistral darauf. Es läuft kontrolliert ab in Europa. Auch künstliche Intelligenz wird einigermaßen in ihren Bahnen gehalten. Und das ist wichtig für Unternehmen, die künstliche Intelligenz in ihre Arbeitsabläufe integrieren wollen.
Gute Neuigkeiten für den Pharmakonzern Sanofi Aventis. Er darf staatliche Unterstützung bekommen. Was hat es damit auf sich?
Ja, die EU-Kommission hat deutsche Hilfen freigegeben. 400 Millionen Euro werden dort fließen. Geht hier übrigens nach Frankfurt zu Sanofi, dem Standort hier. Sanofi Aventis verpflichtet sich bis Ende 2032 eine neue Insulinfabrik hier zu bauen. Soll dann gut eine Tonne Insulin herstellen. Das ist die einzige Produktionsstätte für Humaninsulin im europäischen Wirtschaftsraum. Und deshalb hat die EU auch gesagt, das ist wichtig. Wir brauchen diese Produktion innerhalb Europas. Und deshalb darf Deutschland diese 400 Millionen dort zahlen.
Und zum Schluss gucken wir noch kurz auf den SDAX. Da zählt der Baumarktkonzern Hornbach zu den Gewinnern. Warum?
Ja, hat gute Zahlen vorgelegt fürs zweite Quartal, kam so ein bisschen unerwartet. Hornbach zuletzt ja unter Druck. Nach der Corona-Pandemie haben die Leute aufgehört, zu Hause zu werkeln, und das haben die Baumärkte gespürt.
Und fehlen noch Euro, Rente und Gold.
Der Euro bei einem Dollar 16,14, die Rentenumlaufrendite bei 3,35% und der Goldpreis gesunken auf 4.402 US-Dollar.
Danke, Samer Ibrahim. Mein Name ist Jonas Rehse.